jetzt bloß eine kleine Ergänzung und wahrscheinlich ist es mit dem Gesagten eh schon klar. Aber die Beispiele, die du im ersten Teil angeführt hast, bei Verantwortung, dass ein Pilot so viel mehr verdient als ein Busfahrer oder ein Chirurg so viel mehr als eine Krankenschwester. Das erklärt sich genauso wie jetzt deine Erklärung bezüglich der Tätigkeiten in einem produktiven Unternehmen waren. Weil Krankenschwestern, Altenpflegerinnen und so weiter einfach viel leichter zu haben sind. Deswegen kann man sie mit diesem Lohn abspeisen. Und weil Busfahrer viel leichter zu haben sind als Piloten, deswegen verdienen auch die viel weniger. Und wenn sie im Übermaß vorhanden sind, wie nach der Pleite von Air Berlin,
ich biete noch eine nachtragende zusätzliche Erläuterung an, soll aber den aufkommenden Diskussionselan nicht abwürgen. Nämlich bezüglich der Lohndifferenzierung in Betrieben. Es gibt auch da einen starken Anhaltspunkt für die Auffassung, das ist doch wirklich so, dass in den Betrieben auf den verschiedenen Stufen, auf den verschieden ausgestatteten Arbeitsplätzen, das bezahlt wird, was dort an jeweiliger Tätigkeit und Leistung erbracht wird. Ich meine damit die gewerkschaftliche Arbeitsplatzbewertung. Es ist ja eine Sache, ob ein Unternehmer nach dem dargestellten Muster kalkuliert und sich auf den Standpunkt stellt, ja, wenn aus der Belegschaft Gewinn geschlagen werden muss, dann ist es so, je ergiebiger die Leistung und je niedriger der Lohn, umso besser steht es um das produzierte Warenquantum und den Erlös und damit um den Gewinn. Und wenn jetzt wegen der Knappheit der Ressource Arbeitskraft Betriebe um manche Berufe konkurrieren und deswegen mehr bezahlen, dann ist das Ergebnis ihrer Konkurrenz und ihrer Kalkulation, wenn sie im Betrieb sich auf den Standpunkt stellen, sie bezahlen einem Ungelernten am Band deutlich weniger, einem Facharbeiter mit Meisterbrief schon mehr und einem Ingenieur noch mehr. Das ist das Resultat der Kalkulation eines Kapitals oder der kapitalistischen Firmen und mit der Dauer der Zeit, in der so kalkuliert wird, gewinnt es auch eine gewisse Festigkeit. Aber dabei ist es ja nicht geblieben. Gewerkschaften streiten ja heute mit Unternehmen in ihren Tarifverhandlungen um die Arbeitsplatzbewertung und stehen auf dem Standpunkt, sie trauen nicht einfach der freien Kalkulation der Kapitalisten zu, dass die mit ihren Entgeltunterschieden auf den verschiedenen Stufen wirklich genau die Leistung trifft, die da verrichtet wird, die da erbracht wird, sodass die Gewerkschaften darauf dringen, diese Zuordnung, die muss geprüft und wirklich genau und gerecht justiert werden. Dadurch erst, durch dieses Hinzutreten der Gewerkschaft, kriegt das, was ausgänglich bloß das Ergebnis kapitalistischer Kalkulation ist, den Stempel aufgedrückt. Das ist ein von allen gesellschaftlichen Kräften, auch von der Vertretung der Arbeitnehmer, gebilligtes Verhältnis von Leistung und Ertrag auf jeder Entgeltstufe. Ein wirklich gerechtes. Und wie die Gewerkschaft das anstellt, ist kein Arzt an Bord. Wie die Gewerkschaft das anstellt, das will ich noch kurz erläutern. Die macht zusammen mit Kapitalisten, auch im Streit mit ihnen, wie das zu gehen hat, eine Arbeitsplatzbewertung. Da wird eine Merkmalliste für jeden Arbeitsplatz aufgestellt. Einkommenswirksame Merkmale des Arbeitsplatzes sind natürlich nur solche, die an Arbeitsplätzen gefragt werden. Da kommt eine Liste von Merkmalen, nämlich die Ausbildung, die einer braucht, um diesen oder jenen Arbeitsplatz auszufüllen. Die Berufserfahrung, die er hat oder haben muss. Die Verantwortung, die er hat über andere Mitarbeiter, die er führt oder kommandiert und so fort. Eine ganze Liste von einkommenswirksamen Merkmalen eines Arbeitsplatzes. Nur ein solcher Arbeitsplatz, der all diese Merkmale abruft, ist einer, der gut dotiert ist. Es ist die Vorstellung, als hätte man einen Arbeitnehmer vor sich mit einem Leistungsbogen von 100%, aufgespaltet in verschiedene einzelne Kategorien, von denen verschiedene abgerufen werden. Und nur wenn alle zugleich abgerufen werden, verdient er ein 100%iges Einkommen. Das ist die Vorstellung. Diese Vorstellung stellt zum Ersten schon mal klar, was ein Arbeiter oder Angestellter an Qualifikationen sonst noch so mitbringt und drauf hat und kann, welche Fremdsprachen der beherrscht, welche Informatikkenntnisse der auch noch hat. Das ist nicht relevant. Relevant sind die Merkmale, die der Arbeitsplatz imstande ist abzufordern. Die werden aufgelistet, andere nicht. Wenn man das jetzt tut, dann ist diese Art unmittelbar damit verknüpft, dass automatisch für das Gros der Arbeitsplätze in einem Betrieb Lohnminderung angesagt ist. An den allermeisten Arbeitsplätzen fehlt eben, was nach dieser Liste überhaupt nur einkommenswirksam wäre. Also sagen wir mal, dass Leistungsmerkmal Ausbildung. Naja, vielleicht verlangt man in der Etage der Lohnbuchhaltung, dass jemand Kenntnisse in BWL oder Buchführung hat. Bei einem Ungelernten oder Angelernten am Band verlangt man Ausbildung nicht. Also wird abgehakt, Ausbildung fehlt als Merkmal. Oder nehmen wir den Gesichtspunkt Verantwortung. Ja, einer, der am Band steht und Räder anschraubt oder Kabelbäume einzieht, bei dem wird festgehalten, das Kriterium Verantwortung liegt nicht vor, denn der kommandiert ja nicht andere Gruppen, die er einteilt und führt, sondern der unterliegt ja bloß dem Maschinentakt. Verantwortung nimmt er also nicht wahr. Wirkt also wieder lohnmindernd. Und das Perfide an dieser Art der Betrachtung ist, dass Fähigkeiten, die an diesem Arbeitsplatz des An- oder Ungelernten ausdrücklich nicht gewünscht sind, Studium, Kommando über andere, so beurteilt werden, wie wenn das das Vorenthalten einer Leistung wäre, das deswegen auch nicht zum Entgelt berechtigt. Und insofern führt diese Art der gerechten Bewertung der Arbeitsplätze wie von selbst dazu, dass die härtesten, die miserabelsten, die schlechtesten Arbeiten am schlechtesten bezahlt werden. Da, wo einer immer wieder dieselben zermürbenden Handgriffe tun muss, 8 Stunden am Tag, für den gilt wenig Ausbildung, keine Berufserfahrung, keine Verantwortung. Der muss ja nur dem Takt der Maschine folgen, darauf seine ganze Aufmerksamkeit richten, hat also eine völlig stupide, bornierte Tätigkeit auszuhalten und dafür seinen ganzen Grips und seine Aufmerksamkeit anzustrengen. Dass diese Anstrengung wird gar nicht als diese genommen, sondern als das Fehlen von 95 anderen Arten von Beanspruchung, die an diesem Arbeitsplatz aber gar nicht verlangt und erwünscht sind.
Ja, es tut mir leid, dann stelle ich mir trotzdem die Frage. Also ich bin Krankenschwester auf einer Intensivstation und ich verdiene trotzdem noch weniger als jemand, der am Band arbeitet. Und ich habe die Verantwortung und ich habe jeden Tag Menschenleben in der Hand, aber verdiene trotzdem weniger als jemand, der am Band ist. Wo rechtfertige ich das Ganze noch?
Ich wollte ja gerade davon abraten, durch meinen Vortrag, dass man diese Gehaltsunterschiede oder Einkommensunterschiede, von denen du jetzt sprichst, ja, überhaupt dadurch rechtfertigen könnte, dass man sich nach der Leistung erkundigt, die jemand dort erbringt. Die Verantwortung, an die du jetzt erinnerst, ja, die war ausdrücklich ja nicht der Gesichtspunkt, der wirklich zählt. Und du sagst ja auch selber, du hast für, ich weiß nicht wie viele 100 Patienten Verantwortung in einem Krankenhaus. Das unterscheidet dich überhaupt nicht von einem Piloten oder Arzt oder einem anderen Angestellten, der eine ganze Belegschaft zu kommandieren hat. Aber wenn es so ist, dann muss man sich auch ehrlich eingestehen, dann ist es auch nicht das Kriterium, das bei der Bezahlung der Grund ist für die Höhe des Entgelts. Dann muss man sich von dem Gedanken verabschieden, wäre es denn so, dann hätte das alles seine Richtigkeit mit den unterschiedlichen Einkommen. Das wünschte man sich, dass es so wäre. Aber bei sich selber stellt man fest, Fehlanzeige. Dann muss man dieses Kriterium verwerfen und schauen, warum ist denn das so, dass du als Krankenschwester deutlich weniger verdienst als der Arzt im selben Krankenhaus oder ein Facharbeiter bei Daimler-Benz.
Oder sogar der Bandarbeiter bei BMW.
Oder der Bandarbeiter bei BMW.
Mehr verdient als ein Handwerker in einem erlernten Beruf.
Ja.
Also eine Anwerktätigkeit am Band in der BMW hat mehr Lohn als ein gelernter Karosserieschlosser in der Meisterbetrieb.
Ja, aber das wäre ein gutes Beispiel für gewerkschaftliche Arbeit.
Da haben wir
uns gab jetzt in Ihrem ganzen Vortrag schon also sehr viele, sehr clevere und gute Argumente, aber Sie haben ja fast eine ganze Stunde um Marktprozesse sich geschickt herumgerückt und die ganz am Schluss dann in ihrer Argumentation darzulegen. Ich meine, das ist ja, ich will das weder verteufeln noch gutheißen, aber der Hauptantriebsfaktor oder Erklärungsfaktor im Lohn oder auch Kapital, wenn sich das so auffällt, ist ja der Markt. Also Angebot und Nachfrage. Und da, damit, also über diesen Ansatz lässt sich schon recht viel erklären. Weil die anderen Argumente, die Sie aufgeführt haben, die kann man so on top dazu nehmen, aber Angebot und Nachfrage ist zumindest in der Gesellschaft, in der wir hier leben, Hauptantriebsfaktor oder Hauptbegründungsfaktor, der das Ganze beeinflusst. Also, Sie haben selber gesagt, das macht Air Berlin dicht, damit gibt es mehr Piloten am Markt, damit wird es auch schlagartig deutlich weniger verdient. Die haben nicht viel verdient oder nicht so viel verdient, weil das irgendwie unmöglich ist. Piloten können wahrscheinlich die meisten werden, die auch ein Auto fahren können. Muss man halt nur Englisch können. Aber man musste das halt erstmal lernen. Das Lernen war schwierig und dann war es nicht. Und jetzt, wenn es eine Vision gibt, gibt es deutlich weniger Lohn. Und deshalb ist man mit Taxifahren auch nie reich.
Aber ich verstehe es.
Jeder von uns fährt Auto.
Ich verstehe das jetzt nicht, was Sie da sagen. Und zwar die Frage, die an diesem Vortrag doch beantwortet werden sollte, ist, wer verdient, warum, wie viel? Und da ist jetzt die Antwort gewesen, es gibt verschiedene Einkommensquellen, nenne ich es jetzt, sind es bezeichnet worden. Und Sie sagen jetzt, das ist doch alles ganz einfach, der Markt ist es. Der Markt ist die Quelle.
Ich habe nicht gesagt, aber der Markt ist. Aber ich habe gesagt, er ist der regelt das. All die Argumente, die Sie aufgeführt haben, Leistungsgerechtigkeit,
aber man muss doch fragen,
was der selber argumentativ bewiesen, die taugen alle nicht so richtig.
Aber man muss doch
fragen, das ist doch nicht die Last, die erklärt, warum jemand so viel verdient. Das ist doch nicht der Argument. Da bin ich komplett auf Ihrer Seite, bestimmt.
Ich verstehe den Einwand überhaupt nicht. Und zwar aus folgendem Grund. Der erste Teil des Vortrags hat meiner Auffassung nach die falschen Vorstellungen widerlegt, die kursieren darüber, warum jemand so viel verdient, wie er verdient. Leistung, Fähigkeit, Verantwortung, Ausbildung. Das war der erste Teil. Der zweite Teil hat gesagt, wo kommen die Einkommen von bestimmten Berufsgruppen her? Und das Ende dieses zweiten Teils war ja gerade zu sagen, entgegen der landläufigen Vorstellung, es sei Fähigkeit, Ausbildung, sonst was, und insofern eine gerechte Zuschreibung, ist der Grund, warum der Facharbeiter mehr verdient als die Intensivkrankenschwester oder mehr als der Hilfsarbeiter im selben Betrieb. Der Grund ist der, dass die einen auf dem Markt in weniger großer Anzahl vorhanden sind und an den anderen gibt es ein großes Angebot. Sodass sich derjenige, der sie einstellt, es erlauben kann, sie schlecht zu zahlen, weil nimmt der den Job nicht, steht ja wieder ein anderer da, der ihn nehmen würde.
Ja,
insofern verstehe ich überhaupt nicht, denn das ging auch
auf Ihren Nachtrag, als es darum ging, dass Sie dann definiert haben, also dann kommt die Gewerkschaft daher und definiert, ja, ich bin selber öffentlich im Dienst tätig, ich kenne das, wie das auch funktioniert, die Beschreibung und dann Eingruppierung und sonst was. Aber das ist ja keine Negativselektion. Das ist ja nicht ganz so, wie Sie dargestellt haben, oder also sehr clever dargestellt haben, aber das ist nicht der Prozess, dass man sagt, ich definiere hier 50 Eigenschaften, die irgendein Einkommenslevel definieren. Und drei Stufen niedriger brauche ich ja auch viel weniger von diesen Eigenschaften und es ist mir letztendlich egal, was der sonst noch kann. Der hat halt nur die drei Eigenschaften, die in diesem Job wichtig sind und deshalb gibt es auch nur sozusagen Lohnabzüge. Das funktioniert ja nicht so, oder? Die Argumentation, sondern es ist schon so, dass es für die drei Kulturen auch einfach mehr das machen können.
Ja, aber wir Menschen oder wir als Gesellschaft wollen uns auch in gewisser Weise ja selbst ein bisschen bescheißen. Wir wollen uns ja selbst objektive Wahrheiten zur Bewertung unserer Tätigkeit liefern oder zur Bewertung, ist mein Lohn gerecht? Und insofern liefern, so wie Sie jetzt gerade dargestellt haben, Gewerkschaften natürlich scheinbar oder in einem kleineren Maßstab ja objektive Kriterien, dass ich sagen kann, okay, in dem Horizont, in dem ich jetzt den Ausschnitt einer Tätigkeit im Handwerk, in irgendwas betrachte, habe ich plötzlich Kriterien, wo ich sagen kann, ja, ist ja klar, deswegen verdient der Meister in meinem, in der Holzbranche, in der Metallbranche mehr als der Geselle und dann nochmal der Vorarbeiter mehr oder weniger als der Meister, wie auch immer. Und sozusagen in dem kleinen Rahmen ist dann eine gewisse Gerechtigkeit und vielleicht wieder auch ein gewisser Wohlfühlfaktor der Betroffenen wiederhergestellt, weil man sich denkt, naja, so ungerecht ist es ja gar nicht. Ob das aufs große Ganze gesprochen dann wieder gerecht ist oder nicht, sei dahingestellt. Ob vielleicht schafft es Zufriedenheit in dem kleinen Kreis bei den Beteiligten. Klar, sobald man dann wieder rausschaut, ist es natürlich nicht haltbar oder die Kriterien treffen tatsächlich nicht zu.
Aber ich glaube, der Wohlfühlfaktor oder die Zufriedenheit werden auf alle Fälle größer, wenn der Vorarbeiter genauso viel verdienen würde wie vom Chef. Oder der Chef hat ja genauso viel verdienen würde wie der Chef. Also, das kann nicht funktioniert sein.
Die Frage ist dann der Anbieter, dass ich dann Vorarbeiter oder Chef bin.
Also ich würde nicht so viel verdienen wollen wie im Arzt. Ich glaube auch weniger Verantwortung als im Arzt. Aber es muss ja in gewisser Weise ein bisschen antreiben.
Ja.
Ich habe mal ein ganz anderes Thema noch. Bedingungsloses Grundeinkommen, wie stehen Sie da dazu?
Das wäre ein anderes Thema für einen anderen Abend. Ich würde zunächst mal vorschlagen, wir halten uns noch an dem Gegenstand des heutigen Abends auf und können uns am Schluss überlegen, ob wir noch was zum bedingungslosen Grundeinkommen sagen, aber es wäre ein ganz anderes Fass. Aber wenn Sie daran so interessiert sind, hier vorne gibt es einen Gegenstandpunkt, so eine Zeitschrift, da finden Sie einen Artikel über das bedingungslose Grundeinkommen.
Zustandsbeschreibung aufgefasst. Ich habe eigentlich gewartet, dass am Schluss ein Fazit kommt über diesen Zustand, den Sie ja wohl als negativ beurteilen, verbessern könnten. Das ist nicht gekommen. kommen? War das nicht geplant oder haben Sie keine?
Das war nicht geplant, weil der Abend dazu dient, sich darüber zu verständigen, wie wir eigentlich die Gesellschaft, in der wir unterwegs sind, beurteilen. Und die Botschaft, wenn Sie so wollen, die ich erläutert haben wollte, ist, die Art und Weise, wie die Leute sich damit arrangieren, dass in dieser Gesellschaft so unterschiedlich viel verdient werden, die zeugt von einem Fehler, so möchte ich das nennen. Wer auf der Suche ist nach gerechter Einkommensverteilung, der geht davon aus, dass es in dieser Gesellschaft letztlich eine einheitliche Messlatte gibt, Leistung, an der gemessen alle Aufwendungen, die auf den verschiedenen Positionen in der Gesellschaft getätigt werden, gemessen werden und mit einem entsprechenden Entgelt honoriert werden. Diese Vorstellung, die halte ich für fatal und für verkehrt, weil es nirgendwo eine Institution gibt, die so für die Zuweisung von Einkommen tätig würde. Und der behauptete Maßstab, dass sich die Berufe und ihre Einkommen durch Leistung unterscheiden würden, die stimmt gar nicht. Insofern ist diese gedankliche Übung, sich die Welt so vorzustellen, eigentlich mehr dazu geeignet, eine Spreizung der Einkommen, die es gibt in der Welt, zu rechtfertigen, als durch Leistung gedeckt, statt wirklich zu prüfen, woher das kommt. Denn wenn man das tut, das sollte mein zweiter Teil sein, dann stellt man fest, diese Einkommen werden nicht durch Leistung, und zwar durch unterschiedlich viel Leistung erworben, sondern durch gegensätzliche Quellen von Eigentum. Wenn man das an dem Quantensprung eines Unternehmereinkommens und dem Lohn eines Arbeitnehmers sagen will, da verrichten nicht zwei Figuren unterschiedlich viel Leistung und der, der mehr Leistung verrichtet hat, verdient das größere Einkommen und der andere ein weniger davon, der Arbeitnehmer. Sondern da sind zwei entgegengesetzte Einkommensquellen aufeinander getroffen. Der Unternehmer, der sein Einkommen daraus bezieht, ein Betriebsvermögen vorzuschießen und durch die Anwendung von eingekauften Dienstleistern vermehren zu lassen, der vermehrt sein Vermögen dadurch, dass er andere für die Vermehrung seines Vermögens heranzieht und viel Leistung für möglichst wenig Geld haben will. Das sind konträre Interessen. Jeder Arbeitnehmer hat das Interesse, mit möglichst wenig Aufwand, das schont seine Gesundheit, möglichst viel Geld zu verdienen, das erlaubt ihm einen gescheiten Lebensstandard. Vom Standpunkt des Unternehmers ist genau das Gegenteil der Fall. Der möchte möglichst viel Leistung für möglichst wenig Geld. Das an diesem Beispiel mal festgehalten soll sagen, diese große Spreizung, die man auf diesem Feld antrifft, die kommt durch das Wirken von gegensätzlichen Quellen zustande, die da miteinander kooperieren und nicht durch so einen einheitlichen Maßstab der Leistungszumessung, der dann zu dem Urteil käme, naja, die Betriebsführer leisten ja auch erheblich mehr als die anderen. Wenn ich so ein Urteil von mir gebe, das haben Sie dann schon zu Recht herausgehört, hetze ich natürlich. Ich will sagen, einen solchen Zustand, wo die einen mit ihrem Vermögen aus der Schaffenskraft anderer die Vermehrung herausschlagen, zu deren Lasten, das finde ich einen unhaltbaren Zustand. Dass ich da mich als Kritiker dieser Gesellschaft und dieser Konkurrenzwelt geoutet habe, das ist völlig richtig. Aber dieses Urteil ist ja gerade das, von dem heute Abend mal ausgestritten werden sollte, inwieweit das gebilligt und geteilt wird oder wie nicht. Ich habe jedenfalls aus den bisherigen Einwürfen mehr rausgehört, dass die Vorstellung der gerechten Leistungszumessung nicht verlassen wird, wenn man sich darüber beschwert, dass sie an vielen Positionen immerfort verfehlt wird. Wenn also zum Beispiel, da vorne kam das Argument auf, eine Krankenschwester sagt, sie verdient deutlich weniger als ein vielleicht Angelernter am Band bei BMW. Und die andere Bemerkung war, sie möchte auch gar nicht das Gehalt verdienen, das ein Arzt verdient. Der hat wirklich viel mehr Verantwortung. Da scheint mir in beiden Statements derselbe Gedanke vorzuliegen, der eigentlich heute Abend auf den Prüfstand gestellt war und kritisiert werden sollte. Die wirkliche Frage, die für eine Krankenschwester, die mit ihrem Geld nicht auskommt, die fällige wäre, ist, wie viel Geld brauche ich zum Leben? Und nicht, wie viel verdient der andere im Verhältnis zu mir und passt mein Entgelt zu meiner Tätigkeit? Die Vorstellung, der andere bei Conti oder BMW, der verdient mehr. Der lebt eigentlich davon, dass sie der Auffassung ist, eigentlich sind es doch Tätigkeiten von einem vergleichbaren Leistungsniveau, aber nicht einem vergleichbaren Entgelt. Dass sie umgekehrt, die Krankenschwester, ich spreche jetzt immer dich an, nicht weil ich dich angreifen will, sondern nur weil ich daran was zeigen möchte, ja? Wenn sie sagt, das würde sie nie beanspruchen, dass sie so viel verdient wie ein Arzt. Ich möchte eigentlich zurückfragen, warum denn nicht? Aber der Gedanke, der das sagt, das möchte ich gar nicht, der geht davon aus, dass es auch für sie ein gebilligter Quantensprung beim Geld ist, weil sie die Tätigkeit der anderen Seite um so vieles gehaltvoller, werthaltiger, verantwortungsvoller findet, dass dem auch zusteht, was er verdient. Man wird in dieser Gesellschaft nie erfahren, ob die 95% oder 98%, die den Numerus Clausus nicht geschafft haben oder auch nie mit einem Abi-Zeugnis antreten konnten, ob die nicht auch gute Chirurgen geworden wären. Das hat eigentlich das Ausbildungssystem so geregelt, dass über die Auslese im Verlauf des Ausbildungswesens, wo man sich über das Abitur bis zum Studium hocharbeitet, mit dem Erwerb des Wissens auch Ausschluss von Bildung betrieben wird. Die mit den schlechteren Zertifikaten dringen in die höheren Ausbildungsstufen nicht vor. Und wenn sie es geschafft haben, zum Studium zu kommen, einen Studieneintritt zu erwerben mit dem Abi-Zeugnis, dann tritt noch ein Staat hinzu, der mit einem Numerus Clausus entscheidet, ob man zu einem Medizinstudium zugelassen wird. Ja, warum eigentlich? Da wird ja nicht gefragt, ob die Menschheit, die das Abitur gemacht hat, das Zeug zum Chirurgen oder Pathologen hätte. Sondern da wird ein Zeugnisdurchschnitt, der vielleicht mit ganz anderen Kenntnissen brillant geworden ist, mit guten Noten in Religion oder Mathematik, was überhaupt nichts mit dem Chirurgenhandwerk zu tun hat. An solchen Notenskalen wird entschieden, wen der Staat in den nächsten Ausbildungsgang vordringen lässt. Ja, warum? Da entscheidet nicht die Vermutung über die medizinischen Qualitäten eines Menschen, sondern da steht ein Gedankepate, der sagt, die Ausbildung ist ein Geldaufwand, der dosiert gehört, und die Anzahl der medizinischen Berufe ist ein Geldaufwand, den der Staat unter Kontrolle hält, weil nämlich der aus den Kassenbeiträgen und staatlichen Zuschüssen bezahlt werden muss, die das Wachstum der Unternehmerschaft belasten. Das sind ja alles Abzüge vom Lohneinkommen, das die Arbeiter verdienen und der Unternehmer in seiner Bilanz als Kosten stehen hat. Kurzum, dass der Markt von Chirurgen immer eng geschnitten ist im Vergleich zu den Krankenschwestern, das ist das Ergebnis eines staatlich gewollten Selektionsprozesses in der Ausbildung und einer staatlichen Haushaltsführung, die Kostengesichtspunkte dafür hat, wer bis in diesen Stand vordringt. Dann sind Leute deswegen eine knappe Ressource am Markt des Medizinerhandwerks und nicht deswegen, weil es in einer Bevölkerung von 80 Millionen Menschen zu wenig medizinisch talentierte Schneidekünstler gäbe.